Dieser Podcast wird präsentiert von Art on Ice.
NZZ Megaherz. Staffel 4. Beziehungskisten.
Heterosexuelle Männer und Frauen können nicht befreundet sein, so heißt es ja oft in der sogenannten Popkultur oder original im Filmklassiker When Harry Met Sally. Das würde ich so nicht unbedingt unterschreiben und der Film ist mittlerweile auch schon 35 Jahre alt, ob man es glaubt oder nicht. Aber die Frage ist keineswegs aus der Welt. Ich habe jedenfalls an der kurzen Google-Eskapade etliche Artikel dazu gefunden, die sich vor allem mit der Frage auseinandersetzen, was, wenn sexuelle Anziehung entsteht, die kommt dann dazwischen, dann wird alles zu kompliziert und die Freundschaft geht vor die Hunde oder ist dann einfach keine Freundschaft mehr, sondern eine Liebesbeziehung. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von NZZ Megaherz. Ich bin Jenny Rieger und am anderen Ende der Leitung in Berlin ist Ole Liebel. Hallo, herzlich willkommen.
Hallihallo, hi.
Schön, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Ole, du hast ein Buch geschrieben mit dem Titel Freunde lieben und ich hatte das Privileg, bei deiner Lesung dabei sein zu können letzte Woche, weil du in der Schweiz warst, in einer Buchhandlung und da saßt du auf einem Sessel, der farblich wirklich perfekt auf dein Outfit abgestimmt war.
Abgestimmt, aber nicht abgesprochen.
Ja.
Wir waren beide, also der Sessel und ich waren beide in rosa.
Wirklich total fantastisch. Ole, in deinem Buch geht es ja, also zumindest vordergründig, ich würde sagen, es geht auch noch um ein paar andere Sachen, aber vor allem um die sogenannte Freundschaft Plus. Was meint das genau?
Also die Definition ist immer das Allereinfachste bei Beziehungen, also meistens. Eine Freundschaft plus ist einfach eine Freundschaft, in der die beiden befreundeten Personen miteinander schlafen.
Das ist ja ziemlich straightforward erstmal.
Das ist ziemlich straightforward. Es ist noch nicht darüber gesagt, wie oft sie das tun und warum sie das tun und woher ihre Beziehung kommt und warum sie das eine Freundschaft nennen, aber ja, das wäre die Definition.
Sehr gut. Du hast auch erzählt, wo dieser Begriff Freundschaft plus herkommt und wie der entstanden ist. Das fand ich so eine gute Anekdote. Würdest du das nochmal erzählen?
Ja, das kann ich gerne machen. Der Begriff Freundschaft Plus, zumindest der deutsche Begriff, geht auf die Übersetzung von dem englischen Friends with Benefits zurück. Das wiederum kommt von einem Popsong von Alanis Morissette, so aus Mitte der 90er. Da hat die nach so einem ziemlich atemberaubenden Mundharmonika-Solo eine Strophe, wo das halt vorkommt.
Kenne ich ja, ich bin ein großer Fan als Teenager.
Ja? Ja. Also ich bin Jahrgang 92, deswegen habe ich da den Song noch nicht gekannt mit 3 Jahren.
Aber war das tatsächlich das erste Mal, dass das irgendwo vorkam? So?
Das war zumindest die erste Erwähnung von diesem Begriff Friends with Benefits, also den englischen Begriff. Ah, das wurde dann so über die Jahre hinweg an den amerikanischen Universitäten halt eben so ein Saying dafür. Und das hat dann über die Jahre hinweg so ein bisschen gefruchtet. Und dann hat sich Hollywood 2011 entschieden, 2 Filme dazu zu produzieren. Die sollten auch beide Friends with Benefits heißen. Und weil das nicht ging, haben diese Studios sich geeinigt und der eine wurde dann zu No Strings Attached umbenannt, was so viel heißt wie keine Bedingungen habend. Mhm. Und für den deutschen Markt wurden die übersetzt. Und naja, also Friends with Benefits wurde zu dem extrem hölzernen Freundschaft mit gewissen Vorzügen, das kann man schon mal sagen. Und der Begriff No Strings Attached, wie gesagt, nicht gut zu übersetzen, wurde dann zu Freundschaft Plus. Das heißt, diesen Begriff haben wir erst seit 2011.
Also eine Person aus einem, was war es, ein Übersetzungsbüro in
München. Ja, ich wollte die für die Recherchen meines Buches ja auch einbinden. Ich habe die angeschrieben, weil so ausweislich des Abspanns war Christine Rosch dafür zuständig, diese Filme zu übersetzen. Und ich wollte wissen, ob sie das wirklich war. Weil ich das einfach so spannend finde. Ich meine, man muss sich mal vorstellen, man sitzt in so einer Agentur rum, es ist irgendwie so Dienstagnachmittag, keine Ahnung, der Chef kommt rein, sagt so, irgendwelche Filme, der Kaffee ist schon lauwarm. Und dann sagt man so, naja, ich habe mir überlegt, vielleicht Freundschaft Plus wäre ganz nett. Alle sind so, ja, kann man machen oder auch nicht. Und dann wird das plötzlich so ein Begriff, den man im gesamten deutschsprachigen Raum verwendet. Also finde ich schon krass. Mhm. Aber die Pappnasen haben nie geantwortet von dem Studio.
Schade. Ja, tja, gut. Naja, so gut, dann ist das jetzt irgendwie einfach eine Legende, die wir jetzt weiter verbreiten werden.
So ist es.
Ole Liebel ist 1992 in einem Dorf in Rheinland-Pfalz geboren und in einer Patchwork-Familie mit ziemlich vielen Geschwistern aufgewachsen. Er hat in Berlin Philosophie und Informatik studiert und sich viel mit Sexualwissenschaften auseinandergesetzt. Ole ist außerdem auf TikTok und Instagram aktiv, wo er aus wissenschaftlicher Perspektive über verschiedene Themen rund um Sexualität, Geschlecht und Beziehungen aufklärt. Sein Buch »Freunde lieben – Die Revolte in unseren engsten Beziehungen« ist im Februar 2024 bei HarperCollins erschienen. In einer Podcast-Staffel über Beziehungskisten dürfen Freundschaften natürlich nicht fehlen. Ich würde sagen, sie gehören zu unseren wichtigsten Beziehungen. In einer gesellschaftlichen Hierarchie der Beziehungsformen stehen sie aber sicherlich etwas weiter unten als die heilige Ehe und die Liebesbeziehung. Danach habe ich Ole zuerst gefragt.
Ja, das ist auf jeden Fall eine spannende Setzung, würde ich sagen. Ich glaube, dass diese Setzung, dass ja, wie so ein, dass wie so eine Pyramidenhierarchie hat, an dessen also Spitze wirklich die Partnerschaft oder im besten Falle die Ehe steht, dass das eine Vorstellung ist, die auch relativ neu ist.
Mhm.
Also ich meine, lange Zeit waren ja Ehen und in diesem Sinne Partnerschaften primär Arbeitsbeziehungen. Da haben die Eltern ganz schön viel mitzureden gehabt. Dann ging es halt wirklich darum, dass man gemeinsam irgendwie was macht, also arbeitet oder
dass man die Güter irgendwie in der Familie hält.
Genau und so. Aber jetzt so mit freier Liebe und dass die Beziehung jetzt wirklich alle emotionalen, sozialen und sexuellen Bedürfnisse erfüllen soll, das ist eine ziemlich neue Vorstellung, die erst so im 20. Jahrhundert entstanden ist. Also und das ging mit so einer ganz komischen Abwertung der Freundschaft einher.
Kannst du das mal so ein bisschen historisch nachzeichnen?
Naja, also wie gesagt, also in verschiedenen Kreisen hatten die Eltern sehr viel mitzubestimmen. Und im 19. Jahrhundert haben sich so angefangen, also zumindest in westlichen Kulturen, dass sich so Künstlerinnen und Intellektuelle halt hingesetzt haben und gesagt, also das geht so nicht. Wir sind selbstbestimmte, aufgeklärte, freie Individuen. Wir sollen auch frei über unsere Liebe bestimmen können. Denn das ist das Einzige, was uns erfüllen sollte und was uns dafür bestimmt, auf ewig beieinander zu bleiben. Das fanden viele Leute natürlich überhaupt nicht cool und auch völlig lebensfern. Aber trotzdem haben die das durchgezogen. Und das ist ein Ideal geworden im Laufe der Zeit, was sich auch immer besser durchsetzen lassen konnte. Ich glaube, es hat auch viel mit der Frauenbewegung zu tun gehabt. Ich meine, lange galten ja Frauen als der Besitz ihrer, was heißt galten Frauen? Sie waren rechtlich der Besitz ihrer Väter oder dann nach der Heirat ihrer Ehemänner. Und die Frauenbewegung hat sich da einfach sehr viele Rechte und Freiheiten erstritten, dass Frauen eben ja ihre Beziehungen eingehen und auflösen können, dass Unterhaltszahlungen sich nach der Person richten, die halt weniger verdient und so. Und das hat dazu geführt, einfach dadurch, dass Frauen gleichberechtigter sind, dass die Beziehung auch freier wurde, auch freier von elterlichen Einflüssen. So. Und das ist natürlich erstmal eine krasse Aufwertung, so. Da kann ja viel passieren, aber es ist natürlich auf Kosten auch der Freundschaft gegangen. Also, ja. Also es ist eine widersprüchliche historische Entwicklung, weil auf der einen Seite finde ich es total wichtig und spannend und fortschrittlich, dass die Liebe sich befreit hat von diesen, also weitestgehend von diesen ökonomischen und patriarchalen Zwängen. Es gibt sie immer noch, aber es ist wesentlich besser geworden als, ich sag mal, vor 100 Jahren. Und trotzdem scheint es so zu sein, dass diese Freiheit nicht einfach so für sich stehen kann, sondern sie kann nur gewonnen werden, indem man auch sagt, das ist die wichtigste und die wertvollste Beziehung, die auch Vorrang hat vor allen anderen.
Mhm. Was ist denn dann aus der Freundschaft geworden? Also was für einen Status hat die früher und kann man das wirklich so eins zu eins in Beziehung setzen, quasi mit der Aufwertung der Liebesbeziehung?
Der Soziologe Niklas Luhmann hat dazu eine sehr interessante Arbeit veröffentlicht, die so ein bisschen nachzeichnet, wie sich die, wie er das nennt, die Semantik der Liebe verändert hat. Also die Art und Weise, wie über Liebe gesprochen wird und was als das Ideal der Liebe auch gilt.
Mhm.
Und das war über Jahrhunderte hinweg die Freundschaft. Und das hat sich aber im Laufe dieser romantischen Wende im 19. Jahrhundert einmal umgedreht. Dass plötzlich die Freundschaft hinten ansteht und das eigentliche Liebesideal in der Partnerschaft besteht. Also, und ich will das auch gar nicht erstmal so bewerten. Also, es ist mir eine, also natürlich aus einer moralischen Perspektive würde ich sagen, man sollte Beziehungsformen nicht gegeneinander ausspielen. Also, Partnerschaften sind nicht mehr oder weniger wert als Freundschaften und andersrum auch nicht. Aber ich habe das Gefühl, dass wenn so Umbrüche stattfinden und Beziehungsformen eine andere Bewertung erhalten, dann muss man sie ja auch irgendwie als was ganz besonders Ideales und Begehrenswertes und Tolles hinstellen, damit die sich halt auch so durchsetzen, damit sie anerkannt werden. Und das funktioniert leider relativ gut, indem man andere Formen abwertet. Ist nicht ganz mein Style, aber
ja.
So ist halt leider oft.
Ja.
Und da muss man sich dann langsam wieder rauswurschteln.
Mhm. Wenn man jetzt mal so von dieser ursprünglichen These ausgeht, oder dass also heterosexuelle Männer und Frauen nicht befreundet sein können, dann muss man ja eigentlich schon auch dazu sagen, dass überhaupt die Möglichkeit dieser Art von Freundschaften relativ neu ist, oder?
Ja, auch da wieder muss man ein bisschen eine historische Perspektive einnehmen. Ich meine, Freundschaften fallen ja nicht einfach so vom Himmel, sondern Freundschaften werden geschlossen und zwar oft an öffentlichen Orten. Und wenn wir uns anschauen, wie öffentliche Orte strukturiert sind, dann kann man auch hier wieder feststellen, hat sich so in den letzten 200 Jahren, also es ist jetzt wieder am Zurückgehen, aber ich sag mal, im 19. Jahrhundert mit der Industrialisierung hat das eingesetzt, dass Menschen nicht mehr in ihrem engen familiären Umkreis irgendwie auf dem Hof oder so arbeiten, sondern plötzlich entstehen Fabriken. Und diese Fabriken sind Arbeitsbereichen zugeteilt, die wiederum geschlechtlich unterteilt sind. Also ich meine, in der Baumwolle oder in der Textilverarbeitung sind eher Frauen und Kinder angestellt und in den eher Schwerstarbeiten bei Kohle und Stahl halt Männer. Also plötzlich trennen sich Arbeitswelten auf. Und Arbeitswelten sind natürlich Formen der Öffentlichkeit, also wo Menschen sich treffen, wo sie Gemeinschaften schließen, nicht wahr, wo sie sich auch befreunden können. Und nach der Fabrikarbeit geht es vielleicht noch in eine Kneipe, die war dann auch total männlich dominiert. Das heißt, Männer haben sich einfach aus diesen ganz praktischen Gründen mehr mit Männern befreundet und Frauen mehr mit Frauen.
Mhm. Ja.
Und diese Effekte, das kann man jetzt für verschiedene öffentliche Orte durchzeichnen, ich finde Arbeit ist immer relativ prägnant, weil das einfach lange sehr geschlechtergetrennt war, führt eben dazu, dass sich Männer eher mit Männern befreundet und Frauen eher mit Frauen. Dass heute die Geschlechter wieder so, also wieder zusammenkommen, also in verschiedenen Bereichen des Lebens, was auch wieder mit feministischen Befreiungskämpfen zu tun hat. Ich meine, hier in der sogenannten zweiten Welle des Feminismus war ja Silvia Bovenschen, so eine relativ bekannte Feministin. Ich hoffe, ich habe ihren Nachnamen richtig ausgesprochen. Und die hat mir erzählt, dass sie in den 60er Jahren, wenn die alleine im Café sich hinsetzte, um da ein Buch zu lesen oder so, dann wurde sie halt für eine Prostituierte gehalten. Einfach, weil sie als Frau alleine sich in einen Kaffee setzt.
Mhm, ja.
So, das waren ja noch ganz andere Zeiten.
Ja.
Heute ist das selbstverständlich. Aber wenn man sich überlegt, dass das halt noch eine Generation war, die jetzt meine Elterngeneration, die da reinfällt, oder meine Großelterngeneration, da merkt man doch, dass da, wenn sich jetzt Männer und Frauen wieder befreunden, gar nicht so richtige Vorbilder existieren, wie das eigentlich funktionieren kann.
Eben, genau. Ist ja noch gar nicht so lange her, dass man jetzt als zum Beispiel verheiratete Frau, dass es irgendwie unschicklich ist, mit einem Mann zusammen zu sein, der nicht dein Ehemann ist.
Mhm.
Im Vergleich dazu, so die Praxis, quasi das Befreundetsein mit Leuten, die man potenziell auch sexuell attraktiv finden könnte, ist irgendwie einfach nicht besonders ausgeprägt, mit Ausnahme von queeren Freundschaften.
Ja, das hat auch wieder Gründe. Ich meine, ich bin ja so ein Mensch, ich gehe halt gerne irgendwie in die Geschichte hinein und gucke mir, wo kommen die Sachen her. Also die Art und Weise, wie wir halt unser Leben gestalten und wie wir unsere intimen Beziehungen gestalten und wie wir uns annähern. Und beim queeren Menschen, und queer meine ich jetzt hier so einfach als Sammelbegriff, obwohl ich weiß, dass zum Beispiel lesbische und schwule Lebenswelten und auch Kulturen ziemlich unterschiedlich sind. Mhm. Aber jetzt im Sinne dieses Podcasts nenne ich es einfach alles queer, was nicht hetero ist oder nicht cisgeschlechtlich. Genau. Und die mussten es halt immer anders machen. Es war halt lange Zeit schlicht und ergreifend verboten, dass Menschen, die queer sind, ihre Beziehungen einfach auch offen leben können. Das heißt, es musste immer laufen unter diesem Label der Freundschaft, ob das stimmte oder nicht. Das heißt aber auch, dass sich da ein ganz eigenes Bewusstsein dafür herausgebildet hat, was Beziehungen alles können. Und ja, dass diese beiden Schubladen irgendwie dort die Partnerschaft und auf der anderen Seite, auf der ganz anderen Seite die Freundschaft vielleicht nicht die sinnvollste Art und Weise ist, diese unglaubliche Vielfalt an menschlichen Beziehungsweisen einzuteilen. Sondern dass da einfach mehr möglich ist, dazwischen und daneben. Und da hat sich einfach eine andere Selbstverständlichkeit herausgebildet und auch eine andere Weise darüber zu sprechen. Und nicht sofort zu sagen, naja, also wenn sich zwei Freundinnen irgendwie lieben und miteinander schlafen, dann sind die sofort ein Pärchen.
Ja.
So. Sondern einfach so, hey, so kann Freundschaft auch gehen, offensichtlich.
Mhm. Mit was für Folgen? Also siehst du da irgendwelche konkreten Vorteile drin?
Was heißt konkreten Vorteile? Ich will das gar nicht so ökonomisch aufrechnen. Also ich will auch nicht sagen, dass sexuelle Freundschaften oder andere Formen der Freundschaft, sag ich jetzt mal, dass die per se besser sind
oder schlechter sagen wir als vielleicht ein Bedürfnis erfüllen, das vorher unerfüllt war oder so.
Aber Menschen haben verschiedene Bedürfnisse, die sie nur im Kontakt mit anderen Menschen erfüllen können. Mhm. Und diese Bedürfnisse können auch bestehen nicht nur aus einem Austausch, und der kann auch intellektuell sein, der kann emotional sein, sondern manchmal auch einfach aus ganz körperlichen Dingen. Gehalten werden, umarmt werden, gestützt werden. Und zwar jetzt nicht nur in so einem, ja, ich bin für dich da, sondern wirklich mal Leute fest in den Arm zu nehmen. Vielleicht zu kuscheln, gemeinsam einzuschlafen, wieder aufzuwachen. Einfach ganz körperlich, physisch zu merken, ich bin da und du bist nicht alleine. Und es stellt sich erstmal die Frage, wo steht geschrieben, dass diese Form von körperlicher Nähe nur in Partnerschaften erfüllt werden darf? Warum muss das so sein?
Mhm.
Und da können wir doch einfach mal überlegen, ob nicht die Freundschaft auch eine Beziehungsform ist, in der so eine körperliche Intimität auch eine Rolle spielen darf. Und ich glaube, in vielen Freundschaften tut sie das auch, in verschiedenen starken Ausprägungen. Es muss ja nicht sofort sexuell werden, um Gottes Willen. Also es ist aber ein Kontinuum, nicht wahr? Es fängt vielleicht an mit sanften Berührungen, vielleicht hier und da mal sich an den Arm nehmen und die Handflächen irgendwie streicheln. Und das kann immer weitergehen. Und warum muss man dann irgendwann Schluss machen? Das ist halt einfach eine Frage, die man erstmal offen stellen kann, nicht wahr? Da geht es nicht um eine Bewertung, sondern einfach, also eben genau das Gegenteil. Erstmal um ein urteilsfreies Überlegen, warum müssen wir in diesen Beziehungen solche Grenzen ziehen?
Mhm.
Und was wäre, wenn es charakterlich passt und uns keinen Schmerz zufügt und wir vielleicht keine starken Eifersüchte oder so entwickeln, warum müssen wir dann eine Grenze ziehen?
Wir sind gleich zurück.
Art on Ice. Erlebe Birdie, Paloma Faith, Stress und Marius Bär zusammen mit den Weltstars auf dem Eis. Vom 6. bis 15. Februar in Zürich, Fribourg und Davos. Sichere dir jetzt dein Ticket unter www.artoneis.com.
Du hattest in der Lesung auch gesagt, dass du durch die Recherche für dieses Buch einen positiven neuen Blick auf die Ehe gewonnen hast. Wieso das?
Ja, genau. Die Ehe ist ja schon auch gerade, wenn man jetzt schaut, in so sehr queer-feministischen Kreisen immer so ein bisschen so ein Kampfobjekt. Und ich kann es ja auch irgendwo verstehen.
Eben, ich glaube, das ist ja irgendwie so das ultimative Eingreifen der Obrigkeit quasi in deine Beziehungen, oder?
Und das kann man nun so und so sehen. Weil auf der einen Seite, ja, die Ehe ist eine Form des staatlichen Eingriffes oder kann das auch sein. Aber wenn man sich anschaut, wie die Ehe sich entwickelt hat in den letzten, nicht nur Jahrzehnten, sondern man muss eigentlich sagen Jahrhunderten, dann ist doch deutlich zu sehen, dass ganz viele Befreiungskämpfe, auch feministische Befreiungskämpfe, auch queer-feministische Befreiungskämpfe, in diese Institution der Ehe eingeflossen sind. Das ist kein altertümliches Rechtskonstrukt, nur weil es halt alt ist, sondern das ist ja einem ständigen Wandel unterworfen, der auch demokratisch mitbestimmt werden kann. Ich will nicht sagen, dass damit alle Probleme gelöst werden können, aber die Ehe von heute hat mit der Ehe aus den 60ern oder mit der Ehe um die Jahrhundertwende, 19. 20. Jahrhundert, einfach sehr, sehr wenig bis nichts zu tun. Und das ist gut so, weil da waren teilweise wirklich gruselige Regelungen drin, wo der Staat wirklich eingegriffen hat. Heute würde ich fast sagen, es ist eher eine freiere Entscheidung, die Menschen treffen können, und der Staat ist nur so ein Medium, über den dieser Vertrag geschlossen wird. Weil wir nun mal in rechtsstaatlich organisierten Gesellschaften leben, das ist halt so. Kann man sich auch anders vorstellen, aber momentan ist es halt so. Und da ist pragmatisch die Ehe eine Weise, wie man einfach eine Rechtssicherheit herstellen kann in dem materiellen Leben, was Menschen führen. Ich meine, wenn ich sage, ich möchte mit einer Person zusammen Kinder aufziehen oder ich möchte Pflegeverantwortung übernehmen, dann kann ich das natürlich alles total privatrechtlich mit irgendwelchen AnwältInnen irgendwie regeln. Das kostet ein Heidengeld. Aber besser ist es doch eigentlich, wenn wir uns auf ein paar Grundregeln einigen, das demokratisch irgendwie festlegen, dann gibt es so Pakete im Amt und dann geht man einfach hin, zahlt ein bisschen Geld, eben nicht so viel, wie wenn man sich da PrivatanwältInnen irgendwie engagiert, und dann ist es einfach durch das Thema.
Ja.
Und wenn man die Ehe so betrachtet, in ihrer Gewordenheit, in ihrer Geschichte, auch in ihrer Emanzipationsgeschichte, dann finde ich, ist dann auch alles möglich. Wie gesagt, ich sage nicht, dass die Ehe perfekt ist, also Gottes Willen. Also es gibt immer was zu tun, aber man kann was tun. Wenn wir an die Ehe denken, dann kann man das sehr rechtlich sehen, was ich auch versucht habe zu tun, weil ich da finde, kann man sich auch noch viel abschauen für die Freundschaft, weil ich glaube, auch Freundschaften brauchen eine rechtliche Absicherung, wenn sie zum Beispiel... also jetzt Pflege ist immer ein ganz gutes Beispiel, wenn man gemeinsam in eine Pflegeantwortung gehen kann oder wenn man zusammen ein Kind großziehen möchte. Warum denn nicht? Ich meine, viele Ehen zerbrechen und trotzdem existieren die Familien weiter und man hat halt irgendwie ein Auskommen. Ich bin selber aus einer Patchwork-Familie, da sind jetzt auch, meine Eltern sind nicht mehr zusammen, aber es gibt einfach eine Form von Beziehung, so, damit wir Kinder einfach im besten Sinne großgezogen werden.
Ja.
Das ist jetzt nicht besser oder schlechter, das ist einfach nur, man muss halt irgendwie klarkommen. Mhm. Und wenn Leute von Anfang an befreundet sind, das ist ja wie Patchwork-Familie, nur dass keine Trennung passiert ist, sondern eher, dass die Beziehung zwischen den beiden wesentlich besser ist. Also schlecht kann es nicht sein.
Ja.
Aber das irgendwie sauber hinzukriegen, dass das auch rechtliche Sicherheiten hat und dass man auch dass halt zum Beispiel zusammen Freundinnen sagen können, wir machen das jetzt. Da muss man echt noch nachschärfen, juristisch, aber da kann man sich ja auch Vorbilder nehmen an der Ehe, die das alles schon ausgeurteilt hat.
Ja.
Aber das ist nur die eine Seite. Und die andere Seite, die ich ganz wichtig finde, die man auch nicht trennen kann, so besonders gut, das hat auch historische Gründe, ist, dass natürlich die Ehe trotzdem noch ein Ideal ist. Das ist eben nicht nur ein Rechtsinstitut, es ist auch eine romantische Norm, wie die beste Beziehung aussieht. Und an die kann man rangehen und die sollte man auch, finde ich, was heißt bekämpfen, aber so klar machen, wir müssen Beziehungen nicht gegeneinander ausspielen und besser oder schlechter machen, ohne dass man deswegen gleichzeitig die rechtlichen Errungenschaften der Ehe mit einreißt. Das wäre eigentlich mein Ideal.
Eben, weil im Moment wird ja die Ehe durchaus irgendwie bevorzugt gegenüber anderen Formen von Beziehungen.
Absolut, und das ist Problem.
Genau. Also du könntest dir vorstellen quasi, dass die Ehe angepasst wird, sodass man mehr und andere Leute auf bestimmte oder auf verschiedene Weisen mit einbeziehen könnte? Oder
also ich stelle mir das immer vor wie so ein Lego-Baukasten.
Mhm.
Ja, bei der Ehe ist ja alles geregelt, von der Wiege bis zur Bahre. Da Geburt, Einkommen, Rente, Krankheit, Pflege, mhm. Kinder und so weiter. Bis zum Tod, es ist alles geregelt. Und ich würde mir wünschen, dass man diese ganzen Teilbereiche wie in so einem kleinen Modulbaukasten auseinandernimmt und dann, ob man jetzt verheiratet ist oder nicht, also oder ob man jetzt in der Partnerschaft ist oder nicht oder befreundet ist oder nicht, geht man aufs Amt und sagt, ich hätte gerne das und das und das und das. Und dann schreibt man einen Vertrag mit der Person und dann hat man diese Module für sich sozusagen safe. Das wäre eigentlich mein Ideal.
Mhm.
Ja? Und je mehr man von diesen Modulen nimmt, desto näher kommt man natürlich an eine eheähnliche Gemeinschaft heran. Und wenn man alle Module unterschrieben hat, dann hat man sowas wie eine Ehe.
Ja. Ole, wir haben ein paar kurze, schnelle Fragen für dich vorbereitet.
Bitte.
Die ich dir jetzt einfach mal stellen würde.
Ich kann so lange antworten, es tut mir leid. Ich bin dann manchmal so in meinen Loops drin.
Nein, das ist super.
Ich rede halt so gerne über die Themen, weil ich so lange geschrieben habe, nicht wahr?
Ja, das soll das sein.
Okay, ich fasse mich kurz. Hau raus.
Gut, okay. Diese Eigenschaften liebe ich besonders an meinen Freundinnen.
Ich glaube, ihre Zugewandtheit, dass ich einfach so sein darf, wie ich bin mit denen.
Sehr schön. Mit dieser historischen Person wäre ich gern befreundet.
Mit dieser historischen Person? Das ist jetzt vielleicht aus einer feministischen Sicht ein bisschen schwierig, aber ich finde ja Arthur Schopenhauer wahnsinnig interessant. Ich habe ihn mal kennengelernt. Das war so ein richtig, relativ frauenfeindlicher Grießkram, aber ich glaube auf jeden Fall ein Charakter, mit dem es sich trefflich streiten lässt.
Ja. Streitest du gern?
Ich bin eine sehr streitbare Persönlichkeit, ja.
Dieses Klischee zu Freundschaft plus kann ich nicht mehr hören.
Dass es eine unverbindliche Beziehung sei.
Wie beendest du Freundschaften? Lieber Schluss machen oder lieber Fade out?
Tja, die Frage ist ein bisschen gemein gestellt, weil es geht um ein Lieber. Lieb ist daran gar nichts. Ich habe in meinem Leben 3 Freundschaften richtig beendet. Und es war in jedem Falle eine sehr, sehr schmerzhafte Erfahrung. Und ich wünschte mir auch, dass es gesellschaftlich wie eine Trennung von einer Partnerschaft auch behandelt wird. Dass auch die Trauer und das Leid, das damit einhergeht, ernst genommen wird und eben nicht so, ach ja, schade, und dann 3 Tage später geht's weiter.
Ja.
Deswegen wäre ich eher für Schluss machen, weil es verbindlichen Beziehungen oder Beziehungen, die mal verbindlich und liebevoll waren, unangemessen ist, so ein Ghosting zu betreiben und es einfach so die Luft rauszulassen.
Ja. Ja, ich finde, da hast du recht. Vielen Dank.
Gerne.
Was war denn eigentlich die Motivation, dieses Buch zu schreiben?
Die Motivation war, dass schlicht und ergreifend nicht zu dem Thema existierte. Und ich wollte einfach was über das Thema lesen, über diesen Konnex von Freundschaft und Sexualität und habe einfach festgestellt, es gibt kein Fachbuch, es gibt kein Sachbuch, es gibt keine deutschsprachige Forschung dazu. Das kann nicht sein, gemessen an der Anzahl an Leuten, die das, also gerade die jüngere Generation, die das als eine ganz normale Beziehungsrealität leben, da muss man was drüber schreiben und ein bisschen nachforschen.
Ja, würdest du sagen, wir brauchen das als Konzept oder als Modell?
Naja, also 2/3 der Leute können es immer noch nicht vorstellen, was vollkommen fein ist, aber ich meine, 1/3, wie gesagt, ist nicht wenig. Und die Lebenswelt von diesen Menschen auch ernst zu nehmen und es nicht einfach nur abzutun, weil eine Mehrheit das anders sieht, das finde ich einfach wichtig. So.
Ja, also ich glaube, es setzt sehr viel emotionale Maturität irgendwie voraus, oder? Du musst deine eigenen Bedürfnisse sehr gut kennen, du musst ein Nein gut wegstecken können, du musst ein Feingefühl haben für die Emotionen deines Gegenübers. Also recht anspruchsvoll kommt mir das vor.
Ja, ich habe nicht gesagt, dass es leicht ist. Aber ich sag mal, gerade in Beziehungen, die schon länger laufen, sollte doch dieses emotionale Verständnis des Gegenübers und diese Feinfühligkeit sich im besten Falle herausgebildet haben.
Idealerweise,
also, vielleicht eignen sich sogar besonders die langjährigen Freundschaften, denen man am wenigsten zuschreiben würde, dass sie diese Veränderungen durchmachen, am besten dafür, sie doch zu wagen.
Mhm. Für wen ist das denn geeignet? Also ich habe jetzt den Eindruck, dass du eine Person mit einem gesunden Bindungssystem bist irgendwie. Und ich habe da mit mehreren Leuten drüber geredet, unter anderem auch mit meinem Partner, der irgendwie fand, oh Gott, das fühlt sich irgendwie erstmal unsicher an.
Voll. Kann ich auch total verstehen. Ich meine, Sexualität geht uns ja etwas an. Also es ist eine hochgradig intime Tätigkeit, die uns sehr verletzlich macht. Und wenn sie schön ist und wenn sie genussvoll erlebt wird und wenn die andere Person uns in dieser Verletzlichkeit aufnimmt und umsorgt und in andere Höhen hebt, dann macht das natürlich emotional was.
Mhm.
So. dass das, gerade wenn man in der Partnerschaft oder so ist, oder wenn jetzt, weiß ich nicht, wenn man mit verschiedenen Leuten diese Erlebnisse macht, dass da eine Form von Konkurrenzdenken auch entstehen kann oder eine Angst, dass die andere Person sozusagen dann das abzieht und für sich beansprucht oder so etwas. Das kann ich total verstehen. Daran ist erstmal auch überhaupt nichts auszusetzen. Manche Menschen sind eben so gestrickt, aber eben nicht alle. Also, wenn eine Person merkt, hey, ich bin einfach nicht so eifersüchtig und ich, für mich ist Sexualität auch nichts, was besonders exklusiv gelebt werden muss, dann ist es vielleicht eine Option, darüber nachzudenken. Also es geht ja nicht darum, dass ich jetzt irgendwie ein Beziehungsmodell für alle empfehle. Wenn Leute darüber nachdenken und bewusst entscheiden, das kann ich so nicht, das ist nichts für mich. Genau um diese Bewusstheit der Entscheidung geht es doch. Es geht aber nicht darum, dass man jetzt automatisch sagt, das eine ist das beste Beziehungsmodell, das andere kann eh nicht funktionieren, weil das legt so eine riesige Schablone über alle Menschen, die konkrete Verschiedenheit von Menschen einfach ignoriert. Und das ist unnötig. Wie gesagt, für Menschen, die nicht besonders eifersüchtig sind, die eben auch mit in Beziehungskonstellationen navigieren können, die jetzt nicht so viele Vorbilder haben. Das heißt natürlich, dass man mehr kommunizieren muss, dass man mehr auch reflektieren muss, was man da tut, einfach weil man sich nicht an, sag ich mal, altbekannte Skripte halten kann, wie das gerade in Partnerschaften ja oft der Fall ist, obwohl die natürlich auch immer wieder scheitern, aber das ist ein anderes Thema. Und natürlich ist ja auch eine Frage, welchen Stellenwert hat eigentlich körperliche Berührung und Nähe in meinem Leben? Ich meine, es gibt Menschen, die werden einfach nicht gerne angefasst. Die haben einfach nicht so ein starkes Bedürfnis. Ich bin voll die Kuschelmaus. Ich finde es total wichtig, in meinen engsten Beziehungen auch eine körperliche Nähe zu haben. Die muss nicht sexuell sein, aber ich finde es einfach, ich bin ein sehr körperlicher Mensch so und sehr sinnlich in dieser Hinsicht. Deswegen ist es für mich einfach eine logische Konsequenz, dass diese Körperlichkeit auch keine Grenze hat. Auch ins Sexuelle hinein getragen werden kann, ohne dass es jetzt ja ein Problem darstellt, sondern eher ist es etwas, was ich willkommen heiße.
Ja. Wie würdest du denn abschließend zusammenfassen, was gewinnen wir durch die Freundschaft Plus oder die Möglichkeit der Freundschaft Plus?
Gemäß der individuellen Entwicklung und der individuellen Geschichte und den individuellen Bedürfnissen von Menschen, Freundschaften zu führen, könnte man sagen, na, das eröffnet einfach mehr Weisen der Freundschaft und es ist deswegen eine Vermehrung von dem, was Freundschaft kann und wo Freundschaft stattfinden kann. Und ich halte Freundschaften als die mit stabilsten und wichtigsten und sinnstiftendsten Beziehungen, die wir überhaupt führen können, für allgemein erstrebenswert. In jeder möglichen Welt ist ein Mehr an Freundschaft eine bessere Welt. So. Deswegen erhoffe ich mir von sexuellen Freundschaften erstmal das, ein Mehr an Freundschaft. Wenn man jetzt nochmal spezifisch schaut, was die sexuelle Freundschaft bereithält an Besonderheiten, dann würde ich sagen, dass da natürlich eine Intimität entstehen kann, die eine andere Offenheit hat vielleicht als eine partnerschaftliche Sexualität, die nicht so stark problematisiert wird wie in Partnerschaften. Ich meine, wenn in Partnerschaften der Sex aufhört, das ist wirklich ein Ding. Das wird als Indikator dafür angesehen, dass irgendwas in der Beziehung nicht stimmt. Sexualität in Freundschaften ist davon ein bisschen unberührter, weil Freundschaften auf sehr, sehr viele verschiedene Weisen gelebt werden können und alles nennt man eine Freundschaft. So. Das heißt, die Sexualität kann kommen, die kann wieder gehen, die kann ganz langsam entstehen, die kann es auch ganz langsam wieder wegkommen. Also da sind ganz andere Freiheiten möglich, in denen Sexualität oder eine Erotik entwickelt werden kann. Und ich glaube, da liegt ganz viel Potenzial, um seinen Körper auch nochmal anders zu erfahren. Was ein bisschen unbelasteter ist als vielleicht in vielen Partnerschaften.
Ja, und vielleicht kann es eigentlich auch den Druck aus anderen Beziehungsformen ein bisschen rausnehmen, oder?
Wenn man absolut. Und da können sich auch Partnerschaften echt was abschauen, wenn sie sagen, in dieser Leichtigkeit und auch vielleicht in dieser Verspieltheit und in dieser Albernheit kann man sexuelle Beziehungen führen, ohne dass das jetzt irgendwie eine riesige Sache ist. Das würde ich mir wünschen.
Ja, das ist doch ein sehr schönes Schlusswort. Ole Liebe, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne. Danke nochmal für die Einladung. Es war sehr schön.
Damit machen wir diese Beziehungskiste für heute zu. Das war NZZ Megahertz und ich bin Jenny Rieger. Und ich hoffe, ihr seid auch nächste Woche wieder dabei. Da hört ihr hier wieder meine wunderbare Kollegin Mang Tien mit einem Geschwisterpaar. Falls ihr also selber Geschwister habt oder gerne welche gehabt hättet, so wie ich, dann hört doch rein, es wird bestimmt sehr spannend. Und ich sage tschüss, schöne Woche und bis zum nächsten Mal.